Johannes Kapitel 1, die Verse 29 bis 34. 29 bis 34. Dieser Abschnitt ist hier überschrieben. Das sind ja so künstliche Überschriften. Die stehen nicht im Text. Die Überschriften sind immer von den Herausgebern der Bibeln selbst verfasst. Und der Überschrift heißt hier des Täufers Zeugnis über Jesus. Das ist eines der tiefgehendsten Zeugnisse im Neuen Testament über Jesus. Eine Zusammenfassung von dem, wer Jesus ist. Am folgenden Tag sieht er, nämlich Johannes der Täufer ist gemeint, sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Auf welchen du siehst, sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Ihr Lieben, das ist ein gewaltiger Text, ein ganz gewaltiger Text. Und es ist wichtig, dass wir das so tiefgehend wie möglich erfassen. Das kann man nicht auf einmal, da braucht es ein ganzes Leben dazu. Aber das ist ein Text, der mich total berührt, weil er eine Zusammenfassung darstellt von dem, wer dieser Jesus ist. Der Johannes der Täufer, wir haben in den letzten Sonntagen ja öfters von ihm gehört. Er war der Vorläufer des Kommens Jesu. Bevor Jesus in die Welt kam vor 2000 Jahren, da gab es diesen Propheten. Und Jesus selber hat dann über Johannes den Täufer gesagt, er ist der größte aller Propheten. Er ist der größte aller Propheten. Er ist derjenige, der unmittelbar vor Jesus kam. Viele Propheten im Alten Testament, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Hosea, wie sie alle heißen, sie alle haben in einer gewissen Weise über das Kommen dieses Messias prophezeit. Es kommt eines Tages der Messias, der Israel und die ganze Welt erlösen wird. Aber niemand von diesen Propheten wusste, wann er kommt und wer es sein würde, dieser Messias. Nur Johannes. Johannes der Täufer, der letzte große Prophet. Ihm wurde es geschenkt, ihm wurde es offenbar, dass Jesus zu seiner Zeit kommt, der Messias, und wer dieser Messias sein wird. Und deswegen ist das Zeugnis, das der Johannes der Täufer bekommen hat von Gott, von allergrößter Bedeutung und Autorität. Es musste ihm ja auch offenbart werden, dass dieser Mann, der jetzt gerade zu ihm kam, wie es hier heißt, er ist der Messias. Das muss eine mächtige Offenbarung gewesen sein über Johannes den Täufer. Und ihr Lieben, deswegen ist es so wichtig, dass wir auch diese Stelle hier so sehen, dass wir sagen, dass hier sind einige der zentralsten und wichtigsten Aussagen über die Bedeutung Jesu. Es geht hier, in den Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, wo über Jesus geschrieben wird, ja nicht darum, dass uns irgendwie eine Biografie nur über Jesus gegeben wird. Er ist dann und dann geboren und dort und das waren seine Mutter und Vater und so weiter und Geschwister und das hat er getan und das hat er produziert und was immer, sondern es geht um die eigentliche tiefste Bedeutung, wer er ist. Und das kann man nur erfassen durch Offenbarung. Das heißt, dass die Decke weggenommen wird und man sieht. Und Johannes der Täufer war der Erste, dem das offenbar wurde. Er sah Jesus und in dem Moment hat Gott ihm offenbart, er ist es. Ihr Lieben, der Johannes der Täufer, dessen Mutter, die Elisabeth, und die Mutter Jesu, die Maria, die waren verwandt. Sie waren fast gleich alt, die beiden. Die beiden Mütter waren gleichzeitig schwanger. Ein halbes Jahr war Unterschied, ungefähr. Also wir können annehmen, dass Johannes der Täufer, weil er ja mit Jesus irgendwie verwandt war, ihn kannte. Persönlich. Menschlich. Aber er wusste nicht, wer er ist. Er schreibt das ja auch hier, ich kannte ihn nicht. Das meint nicht, er kannte ihn nicht persönlich, so wie wir einander kennen. Aber er kannte nicht die wahre Bedeutung. Und das wurde dem Johannes den Täufer in einer unglaublichen Weise offenbar, als er Jesus sah, als er dann Jesus getauft hat. Er hat ja Jesus auch getauft. Und was ihm der Geist Gottes dabei offenbart hat. Lass mich da, es gibt hier drei große Offenbarungen, die dem Johannes zuteil geworden sind. Lass mich die ein wenig skizzieren. Also ich habe es jetzt in drei Teile geteilt. Aber es beginnt so, dass es heißt, am folgenden Tag sieht Johannes der Täufer Jesus kommen. Da nimmt der Verfasser, der Johannes, der Evangelist Johannes, Bezug auf den vorherigen Tag. Was war am vorherigen Tag? Das steht im Text in den Versen davor. Am vorigen Tag, da war Johannes der Täufer natürlich auch am Jordan. Er war ja berufen dazu, dass er das Volk Israel zur Umkehr rufen sollte. Tut Buße, lasst euch taufen als Zeichen der Vergebung der Sünden. Das war sein großer, großer, großer Auftrag als eine Vorbereitung, als einen Vorläufer für Jesus. Und er hat das getan, jeden Tag. Und das drang diese Botschaft durch ganz Israel. Das war am Jordan unten, dort, wo der Jordan in das Tote Meer hineinfließt. Und das drang bis in die Hauptstadt Israels, nämlich Jerusalem. Und natürlich auch zu den Obersten des Volkes, zu den Schriftgelehrten und Pharisäern und Priestern. Und die haben gesehen, da entsteht eine Bewegung da am Jordan durch die Taufe des Johannes. Und viele, viele Menschen aus dem Volk Israel sind hingeströmt. Und jetzt mussten sie sich, die Obersten, ein eigenes Urteil bilden. Wer ist denn der? Und was macht denn dieser Johannes der Täufer? Und deswegen haben sie eine Abordnung hingeschickt, Priester und Pharisäer, die sollten prüfen, wer denn eigentlich der Johannes der Täufer, dieser Johannes ist und was er da macht. Und sie kommen zu ihm am vorigen Tag und sie begegnen ihm und fragen, wer bist du eigentlich? Für was hältst du dich so in diesem Sinne? Und was tust du da eigentlich? Und Johannes der Täufer hat ihnen geantwortet, ich bin nicht der Messias. Ich bin nicht der, auf den ganz Israel wartet. Und die Welt natürlich, ja. Ich bin sein Vorläufer. Ich bin, wie es im Propheten Jesaja im 40. Kapitel heißt, der die Ankunft des Messias ankündigt. Ich bin der Rufer in der Wüste, bereite dem Herrn den Weg. Das ist meine Aufgabe. Aber es kommt einer nach mir, der ist es. Das war am Vortag. Und dann heißt es am folgenden Tag sieht er Jesus. Er kommt zu Johannes. Und dieses Wort kommen, natürlich im Zusammenhang mit dem ganzen Text und wie es verwendet wird, macht deutlich, Jesus kam nicht nur vorbei, weil er heute gerade am Weg war, sondern er kam, um sich taufen zu lassen. Er kam, um sich taufen zu lassen, wie sich dann ja auch gezeigt hat. Und in allen Evangelien wird er das berichtet. Und er kam, um sich taufen zu lassen. Und wie er kommt, da erkennt Johannes der Täufer Jesus. Ihr Lieben, das ist etwas, was wir ja auch aus unserem eigenen Leben kennen. Das Erkennen ist mehr als das Sehen. Ich kann jemanden sehen und habe keine Ahnung, wer es ist. Und dieses Erkennen war die große Offenbarung, die Johannes der Täufer hatte. Und jetzt, in einer Zusammenfassung, der Evangelist Johannes schreibt ja das über den Johannes den Täufer, als eine Zusammenfassung dessen, was dem Johannes dem Täufer offenbart wurde über Jesus. Und das sind drei zentrale Dinge. Das erste: am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht. Ihr Lieben, das sind eine der gewaltigsten Worte, die jetzt kommen, der ganzen Bibel. Die gewaltigsten Worte der ganzen Bibel. Siehe, er zeigt auf Jesus, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das ist etwas über die Bedeutung Jesu, über das, was seine Mission ist, was sein, nicht nur sein Auftrag ist, sondern wer er eigentlich ist. Er sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes. Er sagt nicht, siehe, er wird einmal das Lamm Gottes. Er ist das Lamm Gottes. Sehr wichtig, kommt gleich noch drauf. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Ihr Lieben, als die Zuhörer, da waren ja viele, Hunderte, das hörten, wussten sie eines ganz sicher von vornherein. Wenn der Johannes laut ausgerufen hat, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, haben sie sofort verstanden, was mit Lamm gemeint ist. Das ist nicht irgendein Lamm, das da irgendwo ein Schaf, das bei einem Hirten irgendwo auf einer Weide grast und dann irgendwann einmal geschoren wird oder verzehrt wird oder was auch immer, sondern jeder hat gewusst, dass Johannes der Täufer hier von einem Opferlamm spricht. Von einem Opferlamm. Das darin war die größte Bedeutung in Israel, was das Schaf betrifft, dass es als Opferlamm verwendet wurde. Siehe, das ist Gottes Opferlamm. Das hat natürlich die Aufmerksamkeit der Hörer in besonderer Weise erregt. Alles andere macht ja keinen Sinn. Opferlamm. Und ihr Lieben, für jeden Juden war, zumindest für denjenigen, der ein gläubiger Jude war oder der sich auch in den Tempel oft ging und so weiter, für den stand hinter diesem Begriff Opferlamm eine ganze Reihe von Dingen, wo der Johannes der Täufer natürlich sofort Bezug nimmt. Opferlamm. Jeden Tag musste Israel, die Priester, zwei Opferlämmer im Tempel schlachten. Jeden Tag. Das war das tägliche Opfer. Das Dankopfer, ein Brandopfer, das jeden Tag im Tempel vollbracht wurde. Als eine Hingabe an Gott, als ein Dank an Gott. Das Lamm, das war etwas, wo sofort im Hinterkopf für jeden Juden das Passalamm mitschwang. Das kannte jeder. das Passahlamm, das ja auch geschlachtet wurde. Damals, vor vielen, vielen hunderten Jahren vorher, als Israel in der Sklaverei war in Ägypten und Gott den Mose berufen hat, um das Volk aus Ägypten herauszuführen, da in der Nacht der Befreiung, in der Nacht, bevor sie auszogen, sollten sie, jede Familie, ein Lamm schlachten. Und das Besondere an diesem Lamm, sie sollten das Blut dieses Lammes nehmen und es an die Türpfosten ihrer Häuser außen bestreichen, als ein Zeichen dafür, dass dieses Haus geschützt ist durch das Blut des Lammes. Geschützt ist vor dem Gericht Gottes, das in dieser Nacht über Ägypten, über den Sklavenhalter sozusagen, der Israeliten damals gehen sollte, wo jede Erstgeburt gestorben ist. Nur dort, wo das Blut des Lammes war, da ging der Tod vorüber. Und es bedeutete Leben. Das ist im Hinterkopf. Das Lamm kommt auch vor in der berühmten Stelle in Jesaja 53. Und Kenner der Bibel, auch der damaligen Zeit, wussten um diese Stelle. Jesaja 53. Da wird von dem leidenden Gottesknecht die Rede. Und es wird von ihm geredet wie von einem Lamm, das geschlachtet wurde. Fürwahr, er trug unsere Krankheit, er lud auf sich unsere Schmerzen. Und die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt, die Wunden dieses Lammes. Und dann heißt es an dieser Stelle, und als er litt, tat er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und er gab sein Leben hin für die Errettung vieler. Für die Vergebung von Sünden. Alles Jesaja 53. Das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, in Form eines Menschen, der durchbohrt wird. Er war um unseretwillen durchbohrt, geschlachtet. Wie ein Lamm, aber er tat seinen Mund nicht auf. Er hat es freiwillig getan, ohne Widerstand. Ihr Lieben, dies war im Hintergrund. Auch bei den Zuhörern, in der einen oder anderen Weise. Und sie verstanden, dass jetzt Johannes der Täufer sagen wollte, dieser Jesus ist ein einzigartiges Lamm, das sozusagen geschlachtet wird. Und das hat zu tun mit der Vergebung der Sünden. Denn das schreibt er hier auch. Ich möchte noch etwas hinweisen. Johannes der Täufer sagt, es ist das Lamm Gottes. Es ist nicht das Lamm der Menschen. Dieses Lamm, das Jesus ist, unterscheidet sich von den vielen Tieren, Lämmern, die geschlachtet wurden. Denn diese Lämmer, die im Tempel geschlachtet wurden, sind von Menschen auserwählt worden und von Menschen geschlachtet worden, um sozusagen eine Handlung zu setzen vor dem lebendigen Gott, um ihn zu bitten um Vergebung. Aber es war ein menschliches Opfer. Aber Johannes der Täufer spricht nicht von einem menschlichen Opfer. Er spricht von einem Opfer, das Gott bringt. Das ist der große Unterschied zu diesem anderen Lämmern. Es ist das Lamm, das Gott erwählt hat. Das ist das Lamm Gottes. Das ist mein Lamm, sagt Gott. Das ich opfere für die ganze Welt. Aus Liebe für die ganze Welt. Ich habe es auserwählt und ich bin auch verantwortlich für seinen Tod. Ihr Lieben, das ist wichtig. Gott hat seinen Sohn dahingegeben in den Tod. Natürlich haben Menschen mitgeholfen, aber es ist der Wille Gottes. Jesus hätte jederzeit verhindern können, dass er gekreuzigt wird. Er hat das ja auch noch in seinem Prozess vor dem Pilatus gesagt, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht gegeben wäre. Ich könnte Legionen von Engeln bitten, dass sie mich befreien aus dieser Situation. Aber ich gebe mein Leben selber, denn das ist mein Auftrag. Das ist das Lamm, das Gott gegeben hat. Er verwendet Werkzeuge dafür. Aber es ist sein Plan, es ist seine Hingabe, ist sein Blut sozusagen, das hier vergossen wird. Und ihr Lieben, im Hebräerbrief, im Neuen Testament, wird das ja auch so wunderbar beschrieben, wo es heißt, das Blut der Tiere hat nicht die Kraft, Sünden zu vergeben. Das Blut von Tieren, das immer wieder und immer wieder täglich geschlachtet wurde in dem Tempel, das kann höchstens die Sünde der Menschen oder die Sünde derer, für die es gebracht wurde, zudecken, bedecken, so gleichsam aufbewahren, bis zu einem Zeitpunkt, wo das eigentliche Lamm kommt, das dann nicht mehr nur die Sünden zudeckt, sondern wegschafft. Und das war Jesus. Das konnte nicht das Tier eines Blutes sein. Auch wenn es ein fehlerloses Tier war. Das konnte nur Jesus sein. Das konnte nur der Sohn Gottes sein. Das konnte nur derjenige sein, den Gott auserwählt hat, als denjenigen, der gekommen ist, um sozusagen nun diesen Dienst zu tun. Noch eine Sache. Ich habe schon angedeutet, Johannes der Täufer sagt, das ist das Lamm Gottes. Und damit sagt er etwas aus, das deutlich machen will, Jesus ist nicht nur in dem Moment, wo er gefangen genommen wurde, gemartert wurde, gekreuzigt wurde, zum Lamm Gottes geworden. Er ist es als ganze Person. Es ist sehr, sehr, sehr wichtig. Jesus war nicht für einen Moment das Lamm Gottes, und dann ist er wieder was anderes gewesen oder vorher. Sondern er ist es von Anfang an. Als er schon zu Johannes dem Täufer kam, sagte Johannes, das ist das Lamm Gottes. Er sagt nicht, er wird einmal, wenn er dann gekreuzigt wird, geschlachtet werden und dann ist er das Lamm Gottes. Nein, er ist es von Anfang an. Ihr Lieben, es ist sehr interessant, wenn wir zum Beispiel, ja, vielleicht nur noch so viel zu dem, es ist deswegen so wichtig, weil dieses Lamm hat durch seinen Tod am Kreuz Vergebung der Sünden erlangt. Wie kommen wir Menschen zu diesem Genuss, die Vergebung Gottes zu erlangen? Nicht, indem wir zu diesem Jesus sagen, danke, was du für mich getan hast, sondern dass wir sagen, komm du als Lamm Gottes als Ganzes in mein Leben. Und nur wenn er in mein Leben kommt, dann ist das Lamm Gottes, das für mich geschlachtet wurde, Wirklichkeit. Versteht ihr? Es ist nicht eine Gabe, die uns Jesus schenkt, aber er ist nicht so wichtig. Sondern die Gabe ist wichtig, jetzt haben wir Vergebung der Sünden. Nein, wir brauchen ihn. Und wenn er nicht in unserem Leben ist, haben wir auch nicht Vergebung. Dann haben wir nicht Anteil an dem, was Jesus am Kreuz sozusagen für uns getan hat. Das bekommen wir nur mit ihm. Deswegen braucht es Jesus in uns, das Lamm Gottes. Ihr kennt die beiden Stellen sicher in der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, das ist das letzte Buch der Bibel. Und in diesem letzten Buch der Bibel, da gibt es zwei wunderbare Stellen, wo darüber gesprochen wird, dass sogar der erhöhte Herr, der zurückgekehrt ist zu seinem Vater, auch im Himmel noch als das Lamm beschrieben wird. Also das zeigt, dass es ja nicht nur eine Aktion war hier auf Erden, sondern er ist immer noch das Lamm, auch im Himmel. In Offenbarung 4, da heißt es, und es war eine große Stille im Himmel. Und sozusagen der Himmel hat sich geöffnet. Und der Johannes, der Evangelist Johannes, er sah einen Thron. Und da war jemand auf diesem Thron. Und dieser, der auf dem Thron saß, das war Gott, der Vater natürlich, hat er gesehen in einer Vision, der hatte ein Buch in seiner Hand. Das Buch mit den 7 Siegeln. Und vor dem Thron waren die Ältesten, die 24 Ältesten, und dazu eine ganze Schar von Engeln, Millionen von Engeln. Und Es sah so aus, als ob niemand würdig gewesen wäre, dieses Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Öffnen heißt, dass Offenbarung geschieht. Dieses Buch mit den 7 Siegeln ist das Buch, das symbolisiert die letzte Geschichte Gottes mit der Menschheit, die Endzeitgeschichte. Und Johannes sollte es, ihm sollte es offenbar werden. Aber es war niemand da, der dieses Buch öffnen konnte. Und es entstand die Frage im Himmel unter den 24 Ältesten, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen und die Siegeln zu öffnen? Und niemand war da. Und der Johannes, der das sah, begann zu weinen. Und ein Engel, der bei ihm war, sagte, weine nicht. Und dann sah Johannes mitten im Thron ein Lamm. Im Thron, also bei Gott, er war Gott, ja. Mitten im Thron ein Lamm. Und dieses Lamm nahm das Buch aus der Hand des Vaters. Und dann entstand ein großer, großer Lobpreis im Himmel von den 24 Ältesten und von der ganzen Schar der Engel. Und sie sangen, du bist würdig, dieses Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen, denn du hast mit deinem Blut erkauft. Aus allen Nationen, aus allen Stämmen, aus allen Völkern, Menschen hast ihnen vergeben, und hast sie zu Königen und Priestern gemacht, die mit dir herrschen werden. Im Himmel ist das Lamm immer noch, das da am Kreuz gestorben ist. Er ist das Lamm. Lesen wir, das können wir vielleicht kurz aufschlagen, Offenbarung 19. Da ist die zweite Stelle, wo von dem Lamm die Rede ist. In Vers 6 bis 9. Offenbarung 19, Vers 6 bis 9. Also das ist schon das drittletzte Kapitel, ja. Da heißt es, und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen, Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und sein Weib, also seine Frau, hat sich bereit gemacht. Das sind wir. Das ist ein Bild für die Gemeinde Jesu. Wir sind die Braut des Lammes. Hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend, rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, die sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Ihr Lieben, das ist hochinteressant. Das Lamm auf dem Thron. Wir sind alle eingeladen, die wir Jesus aufgenommen haben in unser Herzen, an diesem Hochzeitsmahl des Lammes teilzunehmen. Ja, er ist auch der König, der Löwe aus Juda. Er wird in vielfacher Weise beschrieben. Aber die allertiefste Aussage ist, er ist das Lamm, das Gott erwählt hat, geschlachtet zur Vergebung der Sünden für jeden Einzelnen von uns. Gehen wir zurück zu der Stelle hier im Johannesevangelium. Und da heißt es, er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt getragen hat. Das sind auch wichtige, das ist auch eine ganz wichtige Formulierung. Er hat die Sünde der ganzen Welt. Im Griechischen heißt es dort Kosmos. Des gesamten Universums sozusagen, natürlich jetzt hier auf die Erde bezogen. Hat er getragen, hat er weggenommen, weggeschafft. Und wenn es so formuliert wird, die Sünde der Welt, das ist ein Bekenntnis, das ist eine Offenbarung. Das heißt, Jesus hat als das Lamm Gottes die Sünde jedes einzelnen Menschen, der jemals geboren wurde oder wird, getragen. Das heißt nicht, dass jedem vergeben ist, sondern dem wird vergeben, der ihn aufnimmt. Das wird nicht so drüber gestreut über die Menschen, sondern nur der bekommt es, der Jesus aufnimmt. Aber niemand ist ausgeschlossen grundsätzlich. Ist das nicht toll? Jeder Mensch dieser Erde, vom ersten bis zu seinem zweiten Wieder, also bis, vom ersten Menschen meine ich, bis zum zweiten Wiederkommen Jesu, ist jeder dabei. Und ist es für jeden ein Angebot. Und das heißt aber auch, dass er für jede Sünde gestorben ist. Es gibt keine Sünde, die so groß sein könnte in unserem Leben, die er nicht vergeben könnte. Die Sünde der Welt. Alles sind eingeschlossen als ein Angebot. Und jede Sünde ist gemeint. Noch mehr, sagt das. Wenn es hier heißt, die Sünde der Welt, dann ist es auch offensichtlich, dass hier nicht formuliert wird, die Sünden der Welt. Es ist eine Einzahl. Und damit wird etwas angesprochen, was wir durch das ganze Neue Testament hindurch sehen. Die Sünde ist nicht nur eine Einzeltat eines Menschen, der etwas Verkehrtes denkt, tut oder handelt, sondern es ist eine Macht. Die Sünde ist mehr als das, was die einzelnen Menschen an gegen den Willen Gottes tun, sondern die Sünde wird verstanden auch als eine Macht, die die ganze Welt beherrscht. Wir alle stehen grundsätzlich als Sünder unter der Macht, unter dem Einfluss einer gewaltigen Macht, die uns zwingt, geradezu zu sündigen. Diese Sünde der Macht ist ein System, kann man fast sagen, dass die ganze Welt beherrscht, und da sind wir alle mit eingeflochten. Und er ist gekommen, um dieses System zu durchbrechen. Das ist noch mehr als meine eigene einzelne Sünde zu vergeben. Er ist gekommen, die Macht der Sünde zu zerstören. So formuliert es dann auch der Apostel Paulus im Römerbrief, Römer 6 zum Beispiel. Ja? Wir sind der Macht der Sünde gestorben. Und weil er die Macht der Sünde besiegt hat und uns frei gemacht hat von unseren eigenen Sünden, aber auch von der Macht der Sünde, können wir jetzt in seiner Kraft der Sünde widerstehen. Wir könnten nämlich der Sünde nicht widerstehen, weil sie viel zu stark ist, wenn sie nicht gebrochen wäre durch das Blut Jesu. Unglaubliche Offenbarungen in wenigen Worten. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen, wer Jesus wirklich ist. Also jetzt habe ich über das Lamm Gottes gesprochen. Jetzt werde ich etwas kürzer werden bei den zwei Nächsten. Das Zweite, was hier steht, dass Johannes der Täufer sagt, dieser Jesus, der jetzt zu mir kommt, also der kommt nach mir, weil er war ja schon aufgetreten, Johannes der Täufer, jetzt kommt Jesus. Dieser Jesus, der nach mir jetzt kommt, oder er schreibt das ja von hinterher, der nach mir kam, er ist derjenige, der schon vor mir war. Und am Ende schreibt er dann, in Vers 34, und dieser ist der Sohn Gottes. Ihr Lieben, das muss einem offenbar werden. Er ist nicht nur das Lamm, sondern er ist auch der Sohn Gottes, nicht ein gewöhnlicher Mensch. Er ist ein total durch und durch Mensch, aber er ist der Sohn Gottes. Das ist eine Offenbarung, die dem Vorläufer von Jesus gegeben wurde, die nicht so klar schon ausgesprochen wurde im Alten Testament bei den Propheten. Aber jetzt wird es offenbar. Er ist der Sohn Gott. Er kommt vom Himmel. Er war schon vor mir. Er war schon vor mir. Das heißt nicht nur, dass er, bevor er jetzt gekommen ist, gegeben hat. Außerdem, Johannes der Täufer ist ja älter als Jesus ein halbes Jahr. Also wenn er sagt vor mir, dann meint das ganz sicher die Zeit, dass er schon vor seiner Geburt existiert hat bei Gott. Er ist der Sohn Gottes. Er ist von göttlicher Art. Er ist in einer einzigartigen Verbindung mit dem lebendigen Gott, wie niemand anderer. Er ist es, der gekommen ist. Er ist das Lamm Gottes, nicht irgendein gewöhnlicher Mensch. Und das ist eine entscheidende Sache. Gehen wir wieder zurück auf den vorigen Verse, wo es zum Ausdruck gebracht wird, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und weil er der Sohn des lebendigen Gottes ist, deswegen ist er ein vollkommen fehlerloses Lamm, ohne Sünde. Und nur ein Lamm ohne Sünde konnte für unsere Sünden sterben. Er war der Sohn Gottes, ohne Sünde. Das sind für uns vielleicht Selbstverständlichkeiten, aber das sind größte Offenbarungen, die hier offenbar werden. Und Johannes der Täufer führt dann aus und sagt, obwohl dieser Jesus vor mir war, bin ich ihm vorausgesandt worden. Und Gott hat mich erwählt dazu und gesandt, dass ich diesen Jesus dem Volke Israel offenbar machen soll, dadurch, dass ich das Volk zur Buße rufe und zur Taufe rufe. Meine Aufgabe, kehrt um, denn der König kommt. Kehrt um, das Lamm Gottes ist unterwegs. Das dient dazu, dass Israel aufmerksam wird auf den, der da kommen soll. Und aufmerksam heißt nicht nur, aha, da kommt jemand, sondern vorbereiten heißt, im Herzen etwas vorbereiten. Deswegen hat Johannes der Täufer sein Volk zurückgerufen zu seinem eigenen Gott. Kehrt um zu ihm, bereitet euch vor durch Buße und Umkehr und als Zeichen dafür durch die Wassertaufe. Johannes der Täufer hat getauft zur Vergebung der Sünden, heißt es. Um die Menschen vorzubereiten auf das Kommen. Und diese Sünden, die die Menschen bei Johannes dem Täufer bekannt haben, wie sie in das Wasser des Jordan gestiegen sind, die hat das Lamm Gottes dann später am Kreuz hinweggetragen. Darum hat sich Jesus taufen lassen. Er ist in das Taufwasser gestiegen, wo hunderte Menschen ihre Sünden bekannt haben und symbolisch ihre Sünden weggeschwemmt wurden. Und jetzt trat Jesus in dieses Wasser und symbolisch hat er dieses Sündenwasser, wenn ich das so sagen kann, auf sich genommen. Um es später am Kreuz von Golgatha dann hinwegzutragen. Da ist das Wirklichkeit geworden, endgültige Wirklichkeit, was schon in der Taufe Jesu und in der Taufe des Johannes angekündigt wurde. Ihr Lieben, alles von allergrößter Bedeutung, wir können uns das gar nicht mehr vorstellen. Noch ein kleiner Nebengedanke dazu. Es ist auch hier wieder ein Beispiel, wie Gott sein Heilswerk vollbringt durch Jesus. Er kommt zuerst zu Israel. Johannes der Täufer hat die Juden, das Volk Israel, zurückgerufen in die Beziehung zu seinem eigenen Gott. Um Israel zu offenbaren, heißt es hier, wer dieses Lamm Gottes ist. Und von Israel ging diese Botschaft aus in die ganze Welt. Wir haben hier wieder zuerst Israel und dann die ganze Welt. Aber gemeint sind immer beide, Israel und die ganze Welt. Aber der Weg, der ist ein Plan, den Gott in dieser Weise so gehabt hat. Und ihr Lieben, nun das Letzte, was hier von Jesus offenbart wird, ist Folgendes, dass er, jetzt nehmen wir die nächsten Verse, hier, da schreibt der Johannes, der Evangelist Johannes, Vers 32. Und Johannes bezeugte und sprach, wieder ein Bekenntnis, das ist das dritte jetzt, ja. Ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, also er kannte ihn zwar persönlich, aber nicht, dass er das ist. Dieser Lamm Gottes, Gott hat ihm es jetzt offenbart. Und dann heißt es, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du siehst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das ist die Aussage. Der mit dem Heiligen Geist tauft. Darauf Johannes der Täufer nimmt hier Bezug auf die Taufe Jesu. Wir können in allen Evangelien lesen, den Bericht über die Taufe Jesu. Und in allen Evangelien wird bezeugt, dass der Heilige Geist, nachdem Jesus aus dem Wasser herausgekommen ist, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist schwebte auf ihn herab wie eine Taube. Es heißt in den Evangelien, dass Jesus das sah. Und hier heißt es, auch Johannes der Täufer sah es. Sonst niemand. Jesus hat es gesehen, es steht deutlich in den Evangelien und er sah. Um das jetzt nicht ein Missverständnis, es ist hier ein Gleichnis. Also, Jesus und auch Johannes der Täufer haben nicht eine Taube gesehen. Bitte nicht missverstehen. Da kam nicht eine Taube herabgeflattert und hat sich auf ihn gesetzt. Das steht nicht da. Doch nicht, sicher nicht gemeint. Sondern es ist ein Vergleich. Jesus sah, natürlich als Sohn Gottes hat er das mit seinen Augen gesehen, aber Johannes der Täufer, dem wurde etwas offenbar. Das heißt, wie wieder ein Schleier vor seinem Augen wegkommt und er sieht, wie etwas auf Jesus herabkommt und auf ihm bleibt. Und das hat so ausgesehen von seiner Assoziation, wie wenn eine Taube über einen Menschen sozusagen herabschwebt und sich dann niederlässt. Das ist ein Vergleich, wie eine Taube. Er musste das irgendwie deutlich machen, wie er das gesehen hat. Er hat aber nicht gesagt, dass er die Taube sah, sondern er sah den Geist. Das heißt es, ja. Auf welchen du siehst, sehen wirst, der, auf den der Geist herabfällt. Und ich oben sagte, ich schaute den Geist wie eine Taube. Es war nicht eine Taube. Also diesen Vorgang hat er gemeint, wie sich so eine Taube so kreisend, schwebend, sanft herablässt. Und das wird Johannes der Täufer gesehen haben, was auch immer er da jetzt gesehen hat, aber er hat das assoziiert mit einer Taube. Im 1. Mose Kapitel 1, Vers 1, da heißt es, dass der Geist Gottes über den Wassern schwebte. Das Judentum hat, wenn es das dargestellt hat, diese Szene immer mit einer Taube gezeichnet und gemalt. Um es deutlich zu machen, wie soll der Geist Gottes schweben? Na, das ist so ähnlich, wie wenn eine Taube schwebt, ja? Das sind die Assoziationen, die natürlich auch jedem bekannt war, auch dem Johannes, dem Täufer. Also egal, das ist jetzt nur nebenbei. Der Geist Gottes kam auf Jesus und das heißt, er blieb auf ihm. Er blieb auf ihm. Alles, was von jetzt an Jesus tun würde, das war der Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit, war alles unter der eindeutigen Führung des Heiligen Geistes. Und wenn Jesus immer wieder gesagt hat, ich tue nur das, was ich den Vater sehe, was er tut, ich rede nur das, was ich vom Vater höre, dann war das ein Ausdruck dessen, dass er vom Heiligen Geist so erfüllt wurde, dass er in einer unglaublichen, unmittelbaren Verbindung mit dem Vater war und nur aus dieser engsten Verbindung heraus gehandelt hat. Und jetzt sagt der Johannes der Täufer, dieser, das Lamm Gottes, der Sohn Gottes, auf den der Heilige Geist herabkommt, der ist es, der auch seinen Jüngern den Heiligen Geist geben wird. Er ist der Täufer mit dem Heiligen Geist. Eine enorm wichtige Aufgabe. Ihr Lieben, Jesus sozusagen wird hier beschrieben als Lamm Gottes, eine ganze Welt steht dahinter. Als Sohn Gottes, unfassbar. Damit auch als Herr, ja. Und er ist derjenige, der denen, die ihn aufnehmen in sein Herz, in sein Leben, den Heiligen Geist schenkt. Zu Pfingsten ist es wahr geworden. Da kam der Heilige Geist. Und er kam in das Leben all derer, die Jesus aufgenommen hatten. So wie es hier schon beschrieben wird. Er wird es sein, der den Heiligen Geist gibt. Und der Heilige Geist ist derjenige, der das neue Leben in uns hervorbringt. Der Heilige Geist ist ein Schöpfergeist. Ihr Lieben, jeder, der sozusagen Jesus sein Leben gibt, da sagt die Bibel, er ist von Neuem geboren. Er ist von oben. Neu heißt auch von oben her. Von oben her geboren. Das heißt, vom Geist Gottes, der mit Jesus mitkam. Jesus hat sozusagen durch den Geist Gottes etwas Neues in uns geschaffen. Und ich kann es nicht genug oft betonen. Christsein heißt nicht, ein bisschen verbessertes Leben zu führen, sondern ein neues Leben zu führen. Wir bekommen von Jesus, wenn er in unser Leben kommt, durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Ein neues Leben, das von einer solchen Qualität ist, dass es nie mehr stirbt. Unser irdisches Leben ist vergänglich, aber das neue Leben nicht. Das ist unglaublich, was wir bekommen durch diesen Jesus. Warum es so wichtig ist, dieses Jesus-Bekenntnis. Ich habe mich so gefreut über das letzte Lied, das wir vorhin gesungen haben. Wir heben hoch den Namen Jesus. Es gibt keinen größeren Namen als ihn. Und es gibt niemand anderen, der so wichtig ist wie er, dass er in unser Leben hineinkommt. Und ihr erinnert euch an, es wird dann zwei Kapitel später berichtet im Johannesevangelium, das Gespräch von Jesus mit diesem Schriftgelehrten, dem Nikodemus, wo dieser Schriftgelehrte in der Nacht zu ihm kommt, weil er Angst hatte, am Tag zu kommen und mit ihm gesprochen hat. Und Jesus da dann zu ihm sagt, du musst von Neuem geboren werden. Und der Schriftgelehrte kennt sich nicht aus und sagt, wie soll ich denn noch einmal zurückkehren in den Mutterschoß? Das geht ja nicht mehr, das kann ich ja nicht mehr. Und er sagt, nein, du hast das falsch verstanden. Du brauchst vom Geist Gottes her eine Erneuerung in dir, ein neues Leben, das nur der Heilige Geist schaffen kann. Und dann sagt er das so, wenn du nicht mit Geist und Wasser getauft wirst, kannst du nicht das Reich Gottes sehen. Formuliert das Jesus ganz genau. Die Taufe mit dem Wasser ist ein Symbol für die Reinigung von Sünden. Das Blut Jesu, das Lamm Gottes, das gestorben ist, um unsere Sünden zu vergeben. Und die Taufe mit dem Heiligen Geist ist, wenn wir unser Leben ihm geben und Vergebung der Sünden empfangen, dann wird er durch den Heiligen Geist ein neues Leben hervorbringen. Ein neues Leben für alle Ewigkeit. Ihr Lieben, das sind alles keine Neuigkeiten. Aber ich denke mir, es ist wichtig, dass wir mehr noch und tiefer in ein echtes Staunen und in eine tiefe Dankbarkeit für das hineinfinden, wer Jesus für uns ist. Wie wichtig Jesus für uns ist. Das dient der Anbetung Jesu, so wie wir es auch vorhin in Liedern getan haben. Wir beten ihn an. Wir haben ihm alles zu verdanken, unsere ganze Ewigkeit. Weil er das Lamm ist. Er ist es, weil er der Sohn Gottes ist und damit auch unser Herr. Und weil er uns den Heiligen Geist schenkt, der uns ein neues Leben schafft und der uns Kraft gibt, durch dieses Leben hindurch unter der Herrschaft dieses Jesus zu leben. Ein wunderbares Geschenk, das Jesus uns gemacht hat. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du ein so wunderbarer Gott bist. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du das Lamm bist, das Lamm. Du warst bereit, dein Leben zu geben für uns. Und so bist du für uns immer das Lamm, auch heute und in alle Ewigkeit. Das Lamm, durch das wir Vergebung unserer Sünden erlangt haben. Wir danken dir, dass du als Sohn Gottes gekommen bist, wie ein fehlerloses Lamm und unsere Sünde hinweggetragen hast. Du hast unsere Sünde hinweggetragen. Und wir preisen dich von ganzem Herzen darüber, dass du uns auch den Heiligen Geist geschenkt hast. Als wir dich aufgenommen haben in unser Leben, kam dein Heiliger Geist mit dir und er ist es, der uns erfüllt. Er ist uns, der uns in Verbindung hält mit dir. Er ist es, der uns Kraft gibt. Er ist es, der Neues in uns hervorbringt, dass wir dir, Herr Jesus, immer ähnlicher werden. Und er ist es, der uns an der Hand führt bis in die Ewigkeit, wo wir eines Tages dir selber von Angesicht zu Angesicht begegnen dürfen und bei dir sein dürfen in alle Ewigkeit. Habe Dank für alles. Amen.